Woher kommt das eigentlich, dass wir Krisen so unterschiedlich einschätzen oder eben den Krieg in dem einen Land uns total mitnimmt und der in dem anderen nicht? Also das heißt, für solche Dinge versuche ich schon auch in dem Buch das Rüstzeug zu geben. Und das ist aufgeteilt, basierend auf der Kohärenztheorie, in so drei Säulen.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen, wie so oft in der digitalen Teeküche. Und heute mit einer Folge, die schon ganz lang irgendwie so im Äther rumschwamm, so nenne ich es jetzt mal. Und heute haben wir es dann relativ spontan tatsächlich endlich mal geschafft, obwohl wir uns auch zwischendurch immer mal wieder austauschen, dass wir uns hier im Podcast-Setting treffen und ich freue mich sehr. Hi Pia, schön, dass du da bist.
Hallo, hallo. Ich freue mich auch, dass wir es jetzt geschafft haben.
Willst du dich vielleicht einmal kurz selber vorstellen, so wie alle anderen Gästinnen? Dann kann man immer so ein bisschen überlegen, mit welchem Hut man sich oder Käppi in dem Fall man sich vielleicht vorstellen möchte.
Das heißt, das möchte ist wahrscheinlich eigentlich muss. Und ich habe gemerkt, ich bin ja sowas gar nicht so gut. Ich habe jetzt so Materialien erstellt und dann erzähle ich auch, wer ich bin. Und habe dann immer vergessen, meinen Namen drauf zu schreiben. Und ich dachte, Pia, so geht das aber nicht. Ich bin Pia Lamberti. Ich bin hier mit meinem beruflichen Käppi, nehme ich an. Also bin ich Psychologin von Hause aus. Habe in der Sozialpsychologie promoviert. Das ist auch das, was, würde ich sagen, die meiste Öffentlichkeit in meinem Leben erzeugt hat, weil ich zum Thema Verschwörungsglauben meinen Doktor gemacht habe. Dann erst ein Buch mit Katharina Nokun dazu geschrieben habe, das im ersten Jahr der Pandemie direkt zu Beginn der Querdenken-Proteste rauskam. Das war Zufall. Und dann eben, ja, viel Öffentlichkeit da war, viel Auseinandersetzung, viel Krisen, die meine Arbeit geprägt haben. Und aus der Forschung wurde dann irgendwie mehr so eine gesellschaftsrelevante Arbeit, glaube ich, würde ich sagen. Dann habe ich irgendwann mit anderen zusammen CEMAS gegründet, das Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Da geht es darum, dass man sich ja demokratiebedrohende Entwicklungen aus einer analytischen Perspektive anschaut, um so dann eben Empfehlungen für Gesellschaft, Politik, Medien abzuleiten. Genau, seit Februar bin ich immer mutig gewesen und vollberuflich selbstständig. Einmal als Autorin, da kommt auch im Juni mein neues Buch, Der Untergang kann warten. Und dann aber auch mit psychologischer Online-Beratung zum Umgang mit Krisen, Belastungen, Herausforderungen, die die Gegenwart so mit sich bringt. Also da kombiniere ich dann einmal die Sozialpsychologie mit Notfallpsychologie, Krisenintervention, solchen Dingen. Genau, das Ganze auch nochmal mit Workshops und Trainings. Und ja, war das das, was du hören wolltest?
Klar, genau so. Vielen Dank. Man sieht ja, dass du auch so einen kleinen Weg gemacht hast. Dazu würde ich sagen, kommen wir gleich noch ein bisschen. Bei Kleine Pause geht es ja auch ums Thema Schule. Auch wenn es nicht nur ums Thema Schule geht, sondern vielleicht auch vor allen Dingen um so ein Brückenschlagen zwischen den Themen der GästInnen und dem Thema Schule und so ein Nachdenken darüber, was das vielleicht alles miteinander zu tun hat. Und ich glaube, ich würde vielleicht auch so ein bisschen in der Rückschau deiner letzten Jahre. Also es ist ja einfach sehr, sehr viel passiert, was vielleicht auch zu dem führt, was du jetzt gerade so ein bisschen fokussierter machst. Aber dennoch vielleicht in der Rückschau der letzten Jahre fragen, ob du so Berührungspunkte mit dem Thema auch Schule hattest oder inwiefern auch der Bereich Schule und vielleicht damit verbunden auch, ne, das klang auch schon so ein bisschen an, politische Bildungsarbeit mit dem Politischen erstmal auch eingeklammert, ne, und vielleicht auch nur Bildungsarbeit und auch Pädagogik mit deiner Arbeit so zu tun haben.
Ich würde sagen, da haben wir verschiedene Ebenen. Ich habe gerade so im Studium habe ich viel mit Jugendlichen gearbeitet, also als ich noch selber Psychologiestudentin war, da aber eher in der außerschulischen Bildungsarbeit. Also das war dann eben Jugendliche, ja, die freiwillig kommen durften, nicht wie in der Schule, aber da deswegen ja ist so das Thema Arbeit mit Jugendlichen einfach auch so ein Herzthema bei mir geblieben, weil ich halt gesehen habe, was für wundervolle Kinder und Jugendliche es gibt, die durch Systeme fallen, die ganz viel Leidenschaften, Fähigkeiten, Moral mitbringen, aber ja irgendwie nicht das Glück hatten, vielleicht in die, in Anführungsstrichen, richtige Familie oder Gesellschaft geboren worden zu sein. Genau, und das hat mich schon immer sehr bewegt, das zu sehen. Und meine Arbeit später war dann schon eher Fokus Erwachsene, aber es gab immer wieder auch, was ist denn, Anfragen, die sich um das Thema Schule, Kinder, Jugendliche gedreht haben von so Nachrichten, Kindernachrichten. Ich mag das total gerne, weil wenn du für Kindernachrichten Interviews gibst, dann musst du Themen ja runterbrechen. Und das kennen Lehrkräfte bestimmt selber auch sehr gut. Man muss ein Thema verstanden haben, um es runterbrechen zu können und um es simplen Worten erklären zu können. Und deswegen fand ich das immer total toll. Genau, ne, Texte für die Bildungsarbeit, die verwendet wurden, Sachen aus den Büchern oder sonstige Materialien von mir, die irgendwie in der Bildungsarbeit von Initiativen genutzt wurden. Also die Schnittstelle ist ja immer da und auch jetzt, wo das Fokus mehr so auf diesem Krisenhaften liegt, würde ich sagen, sind es vor allem überforderte Erwachsene, die nicht wissen, wie sie mit Kindern reden sollen.
Ja, voll spannend. Ich habe ja deine ersten Bücher oder eure Bücher auch selber gelesen. Das Neue jetzt noch nicht. Ich freue mich sehr darauf. Und ich habe ganz oft gedacht, natürlich sind das auch Themen, die in Schule inhaltlich, also als Inhalt viel mehr Platz brauchen, aber vielleicht auch nicht nur auf dieser inhaltlichen Ebene, sondern auch in Form von, ich bin jetzt nicht so ein riesen Fan von diesem Wort, aber von vielleicht so Analyse-Skills, Fähigkeiten. Also oft ist es ja so in Schule, dass wir über Kompetenzen sprechen und manchmal nervt das auch so ein bisschen, weil man immer alles in Kompetenzen packt. Aber gleichzeitig gibt es ja diese beiden Ebenen, die ich schon auch als sehr relevant erachte, weil wir ja nicht permanent alles immer in Schule inhaltlich beackern können. Also wenn ich mir jetzt eure Bücher anschaue, dann sind es wirklich komplexe, große Themen, die auch sehr umfangreich analysiert werden. Und spannend wäre ja auch zu sagen, wie kann man eigentlich so eine Fähigkeit zur Analysekompetenz vielleicht, ne, entwickeln und natürlich dann auch nicht da stehen bleiben. Und das finde ich ist so ein super spannendes Thema, gerade bei den Themen, mit denen du dich vorher auch dann bei Zilmers ja sehr auseinandergesetzt hast. Also weil diese Frage der Analyse auch eine große Rolle spielt in deiner Arbeit.
Tut es und tut es auch nach wie vor in einem neuen Buch. In dem neuen Buch, da geht es ja um den, wie man die Gegenwart bewältigt, aber jetzt nicht im Sinne von, weiß ich nicht, ne, so gängige Resilienzratgeber gibt es, glaube ich, genug, sondern ich versuche immer diese Brücke zwischen Individuum und Gesellschaft zu schlagen, was ich ja meine Arbeit vorher auch gemacht habe. Also da geht es schon auch um Analyse, zum Beispiel, woran bemisst sich oder wie schätzen Menschen eigentlich Krisen ein? Ne? Ich finde, Corona ist ein gutes Beispiel. Oder auch die Klimakrise. Aber ne, bei Corona hast du Leute, die ja ne, sehr vorsichtig waren, zu Hause geblieben, sich an alle möglichen Regeln gehalten haben oder darüber hinaus. Und dann Leute, die sagen, ah, alles Verschwörung. So, ne? Und woher kommt das eigentlich, dass wir Krisen so unterschiedlich einschätzen oder eben den Krieg in dem einen Land uns total mitnimmt und der in dem anderen nicht? Also das heißt, für solche Dinge versuche ich schon auch in dem Buch das Rüstzeug zu geben. Und das ist aufgeteilt, basierend auf der Kohärenztheorie, in so drei Säulen. Und das ist Verstehen, Bewältigen und Sinn. Also das heißt, der Teil ist nicht weg, weil ich glaube, dass der total wichtig ist. Aber ich glaube, weil, wenn es um Verstehen geht, dass generell und auch im Bildungskontext vielleicht nur so eine Dimension von Verstehen oder von Wissen oder, ja, ist wahrscheinlich auch zu verkürzt, aber vorrangig eine Dimension betrachtet wird, nämlich die kognitive. Also Fakten, ne? Wie kann man Dinge aus- oder lernen, wie kann man die durchdringen? Aber Verstehen, Wissen, Meinung ist ja noch viel mehr als das. Ne? Also das sind unterschiedliche Prozesse, die zusammenkommen. Das sind Emotionen, die damit reinspielen. Das sind kognitive Verzerrungen. Das sind ideologische Versatzstücke, die individuell in uns sind, aber die ja auch in einem größeren Kontext gedacht werden. Und ich glaube, das mehr zusammenzubringen, das ist genau das, was diese Kompetenz von der du sprichst, mit dem Bauchschmerz, den das Wort mit sich bringt, aber die das ausmacht und die ja im Endeffekt auch genau das Thema für meine Forschung war. Also wie bilden Menschen sich Meinungen? Das sind ja nicht nur Fakten. Dann wäre die Welt ja eine andere, als sie jetzt ist. Genau, und da kann man ja auch ganz viel machen, um das zu stärken und das so als Querschnitt auch denken, ohne dass man jetzt, also auch wenn ich persönlich auch als Kind ein Fach Psychologie ganz großartig gefunden hätte, genau, kann man das ja auch in anderen Fachbereiche mit reinbringen und Menschen da ein Verständnis für geben, wie ja unser Miteinander eigentlich funktioniert und welche Ebenen da zusammenkommen, eben von Wissen über Emotionen, Verzerrung etc. pp.
Ich finde das immer, das machst du ja auch auf Instagram viel, als jetzt eine so eine Plattform, wo man was von deiner Arbeit dir mitbekommt, während du vielleicht gerade ein Buch schreibst und man nicht genau, ja, das nicht so tagtäglich verfolgen kann, finde ich es immer total hilfreich, diesen Blick auch auf Mechanismen. Also diesen Blick darauf, was passiert eigentlich, das hast du ja gerade schon mal so ein bisschen beschrieben. Vielleicht können wir da ein bisschen tiefer reingehen, weil das ja manchmal auch sehr unterschiedlich gelagert ist. Also du hast gerade gesagt, in Schule ist es vielleicht oder tendenziell, ne, das, und dem würde ich zustimmen, häufig so, dass wir uns eher auf so eine kognitive Dimension beschränken oder die zumindest in den Fokus nehmen, auf so eine sehr inhaltlichen, vielleicht so eine Sachebene und dann merken, hier läuft vielleicht irgendwas schief im Lernen oder in der Auseinandersetzung mit beispielsweise Krisen, aber man könnte ja jetzt auch historisch da schauen, ne? Also mit Themen vielleicht insgesamt. Und dann haben wir ja so andere Räume, wie beispielsweise Social Media, wo manchmal vielleicht die Tendenz eher so ist, dass die kognitive Dimension so ein bisschen außen vor bleibt und das dann sehr durch so eigene Narrative, die mit Emotionen, die mit Erfahrungen verbunden sind, gesteuert ist, wie der Diskurs oder das Miteinander dann geprägt wird. Warum ist für dich dieser Blick auf die Mechanismen so wichtig? Und vielleicht kannst du ja auch so ein paar Beispiele für ich nenne, damit es so ein bisschen greifbarer wird, wenn dir da jetzt spontan was einfallen sollte.
Genau, ich finde, was die Psychologie sehr, sehr gut leisten kann, ist eben genau solche generellen Mechanismen zu vermitteln. Naja, also die alleine, also genau, es braucht immer mehrere Sachen, ne? Du brauchst auch historisches Wissen etc. pp. Aber ich finde, genau, dass die Psychologie gut erklären kann, themenunabhängig erstmal, warum gewisse Dinge passieren. Und ich glaube, wenn man das versteht, dann kann man ja auch sehen, ah, das, was ich hier gelernt habe, das passiert aber auch da hinten oder da oder in diesem Kontext so, ne? Und das heißt, man hat nicht nur in der Domäne was gelernt, ah, damals war das so und so, sondern, ah, ja, nee, Menschen, die bilden Gruppen. Und wenn wir Gruppen bilden, dann bilden wir die über Merkmale, in denen wir uns voneinander abgrenzen, und zwar meistens über negative Merkmale. Bedeutet, wir brauchen das, um Gruppen zu bilden, und manchmal ist das auch okay, aber in jeder Gruppe müssen wir darauf aufpassen. Also das ist ja was, was ich eigentlich auch immer in der Kommunikation immer sage, es sind nicht nur die anderen, sondern wir müssen auch bei uns aufpassen. Und ich finde, das kann eine psychologische Perspektive sehr gut leisten, ohne vielleicht auch moralisieren zu müssen oder das zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern ne, guck dir das doch mal an, wie das hier und hier funktioniert. Genau. Und das mag ich mehr, als mich nur in irgendwelchen einzelnen Aufreger auf Social Media verlieren, weil das ja oft auch nicht so viel bringt, kann so eine Metaperspektive auch reinbringen. Also ich habe das jetzt selber auch gemerkt über dieses Buchschreiben, für das ich sehr dankbar war, weil es mir ja auch die Möglichkeit gegeben hat zu sagen, okay, ich nehme jetzt ein Stückchen raus aus all diesem Geschrei und Getue und fokussiere mich auf was. Ne, und dann war Instagram und dadurch habe ich für mich gemerkt, dass ich viel stärker wieder ins Schwerpunkte setzen komme. Das macht ja was mit unserer Selbstwirksamkeit, weil du ja auch gerne Beispiele haben wolltest, die ja gerade ganz schnell verloren geht. Ne, wenn wir sehen, es brennt da und hier ist der Konflikt, der noch dazu kommt und da ist die Schreckensmeldung, dann hat man ja gerade, wenn man sich viel im Netz bewegt, aber auch so, glaube ich, das Gefühl schnell, ich muss hier rausspringen und jetzt hat der was dazu gesagt. Ne, und dann wird hier der Druck aufgebaut, sich auch dazu zu äußern. Jetzt muss ich doch da. Und am Ende ist man so überwältigt, dass man das Gefühl hat, ich mache nichts mehr, ich kann nicht mehr, es macht keinen Unterschied. Da mal so Tempo rauszunehmen, weil unser Gehirn ja nicht dafür gemacht ist, all das zu verarbeiten, weder kognitiv noch emotional. Zu überlegen, ne, was sind eigentlich Dinge, die ich gerne machen möchte, wo sehe ich meine Stärken? Ne? Weil ich bin, glaube ich, eine gar nicht so schlechte Psychologin, hoffe ich mal. Aber ich wäre, boah, weiß ich nicht, eine total schlechte Schneiderin, glaube ich. Ja, nee, da muss man so ganz genau und ordentlich sein. Ich muss ja gucken, was kann ich und wo bin ich vielleicht gar nicht so gut oder wo liegen meine Themengebiete nicht. Und dass man das sich damals nochmal zurücknimmt und genauer überlegt, um vielleicht diese Ohnmachtsgefühle, die ja viele gerade haben, nochmal ein bisschen herauszufordern durch eine andere Auseinandersetzung mit der Realität. Genau, und sowas zum Beispiel finde ich total wichtig. Und ich finde, genau, hier können Mechanismen helfen, das besser zu verstehen, weil das ist ja das, was Menschen machen müssen. Und zwar nicht nur, wenn sie Resilienzkurse machen. Also ich habe überhaupt nichts gegen Resilienzkurse, aber ich glaube, oft wirkt das ja für viele Menschen so, ne, so ein bisschen pinke Resilienz gegen die Welt geht unter. Sondern, ne, aber so ist es ja nicht. Ich habe mir für das Buch wirklich viele Geschichten angeschaut von Menschen in Extremsituationen. Und die machen genau das Gleiche. So, die müssen genau das Gleiche tun, weil wir müssen ja irgendwie durch diese Welt kommen.
Kannst du da ein Beispiel nennen?
Von Menschen in Extremsituationen.
Ja, also wo du das so ein bisschen aufzeigen kannst, wie dann es zum Beispiel um so Selbstwirksamkeitsmomente irgendwie geht und wo man genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dann erkennt.
Also ich sage mal gerne, dass für alle Bereiche von Selbstfürsorge über Selbstwirksamkeit, über Hoffnung beschreiben, dass dann, wenn es schlimm ist, solche Dinge nochmal besonders wichtig werden. Ne? Also ich habe so ein Beispiel im Kopf, da ging es um Hoffnung und Sinn. Und da wurde eine Studie gemacht mit jungen Menschen in der Ukraine, also Jugendlichen, die Sinn und Bedeutung herstellen, weil das ganz wichtig ist. Ne? Also du musst ja das Gefühl haben, warum mache ich das eigentlich? Auch das ist wichtig für Selbstwirksamkeit. Ne? Also warum muss ich, will ich mich für Frieden engagieren, fürs Klima, für die Demokratie, für was auch immer? Und dann denkt man vielleicht häufig an so große Sachen von Sinn und Bedeutung. Ne? Also vielleicht irgendwie Kinder haben, Gott oder irgendwas noch Größeres. Na, wobei, was ist größer als Gott? Naja. Andere Frage, aber genau, aber oft, manchmal sind es halt die ganz kleinen Sachen. Und das war auch das, was zum Beispiel so ein Mädchen in der Ukraine beschrieben hat. So irgendwie, ich sehe dann, weiß ich nicht, einen Schmetterling und das ist der Moment, wo ich innehalte im Krieg und irgendwie das Gefühl habe, das hat alles noch Bedeutung für mich. Also das klingt, wie gesagt, vielleicht trivial, wenn man es so liest, aber man merkt, selbst in so einer Extremlage brauchen Menschen auch sowas. Nicht nur, ne? Frieden ist natürlich das, was das Ziel ist, aber irgendwie muss man da ja durchkommen. Oder weiß ich nicht, wenn man gerne was verändern möchte, ne, und dann sagt, ich will jetzt das Klima retten. Ich glaube, das sieht man ja gerade bei vielen jungen Menschen, die gehen mit ganz viel Herzblut in ihren Aktivismus. Und dann kommt ganz schnell der Frust, weil das Klima rettet sich halt nicht in 5 Minuten und das Klima rettet sich nicht alleine. Und wenn man so eine große Aufgabe sich stellt, so wichtig und so hehr auch dieses Ziel ist, dann erschlägt einen das in der Größe und das führt dann oft dazu, eben dann ist der Frust, weil solche Prozesse dauern, ne? Und dann hat man zum einen eine Politik, die zu wenig macht, dann aber auch ja innerhalb so einer Bewegung Unstimmigkeiten über Ziele, über Herangehensweisen und so. Und weil das Ziel so groß war, führt es dann eben oft dazu, dass sich Menschen dann wieder zurückziehen und vielleicht gar nichts machen. Oder halt so ein Pseudo-Aktivismus von, ich habe mal hier was geteilt. So doof das klingt, dann wirklich mit kleineren Sachen anfangen. Also das beschreiben auch viele Aktivistinnen aus der ganzen Welt, ne? Also, dass sie einen Baum gepflanzt haben und dann noch einen Baum und dann noch einen Baum und sich das aber auch bewusst machen, was sie da getan haben. Das sind genau Dinge, die uns das Gefühl von Selbstwirksamkeit geben. Und ne, der kleine Baum wird nicht das Klima retten. Aber in der Summe, umso mehr wir tun, würde ich schon sagen, dass das dann irgendwann auch einen Unterschied macht. So im nahen Umfeld, aber vielleicht auch größer. Und genauso ist es, also ne, viel an Aktivismus ist ja an die Bundesebene gerichtet, sei es jetzt über Demos oder Petitionen oder so. Aber wir haben ja auch ein Nahumfeld. So, ne, die lokale Politik, mit der man sich vielleicht viel weniger auseinandersetzt. Es gibt da aus den USA ganz spannende Studien, dass viele lokale Politikerinnen konservative Meinung, egal was ihr eigener politischer Hintergrund ist, überschätzen, weil Konservative in den USA eher dazu neigen, sich zu melden und sich an die zu wenden, anzurufen, E-Mails zu schreiben, Briefe zu schreiben. Ne? Und wenn man überlegt, ne, man wohnt irgendwie in einem Ort, also keine Ahnung, wenn man in einer Großstadt wohnt, dann ist das vielleicht ja noch so, dass es regelmäßig Umfragen gibt, aber auch selbst die ja nicht ständig. Aber je kleiner es wird, da ist ja die Meinung, die öffentliche Meinung, wie Politikerinnen sie sehen, etwas, das was mit direktem Kontakt zu tun hat. Und wenn dann Menschen mit vielleicht eher progressiveren Werten sich gar nicht an sie wenden, ja, dann hat man so eine Verzerrung. Also deswegen glaube ich, dass sowas auch nochmal Hebel sind, über die man was verändern kann. Und auch die lokale Politik ist ja vernetzt mit der Landesebene und dann wieder mit der Bundesebene, also über die man auch gehen kann. Und ja, wie gesagt, das sind, würde ich sagen, Sachen, die die Selbstwirksamkeit stärken können und sich Ziele zu setzen, was man umsetzen möchte und sich die auch bewusst zu machen eben auch. Also ich gebe öfter mal Workshops für Menschen, die ja in unterschiedlichen Bereichen ehrenamtlich oder hauptamtlich aktiv sind. Und was ich da sehe, ist, dass die, die besonders engagiert sind, das Gefühl haben, sie machen gar nichts. Also, ne, und so eine totale, ja, Verzweiflung, weil es ist schlimm und sie würden so gerne und sie haben das Gefühl, sie machen gar nichts. Dabei machen die unglaublich viel. Und auch hier, ne, zu gucken, was habe ich eigentlich getan schon alles? Wo bin ich denn engagiert? Ne? Wenn jemand irgendwie vor einem steht, der, weiß ich nicht, in 5 Initiativen engagiert ist und sagt, ich mache ja so wenig, ja, ist das, glaube ich, dann oft, weil es so schnell geht, weil Veränderungen so klein sich anfühlen und so. Aber ja, oft ist es dann doch mehr, als man vielleicht denkt.
Vor dem Hintergrund der Welt, in der man sich bewegt, ja auch irgendwie verständlich, ne? Weil man die Wirkung natürlich nicht unbedingt direkt erkennt, weil eben die Krisen ja auch nicht gerade kleine Krisen sind, mit denen man sich befasst. Trotzdem kann ich das total gut nachvollziehen, was du sagst, weil es ja auch irgendwie logisch ist, dass sich diese Gedanken dann einstellen. Also mit je mehr Themen man sich auseinandersetzt, desto größer natürlich irgendwie das Gefühl, man muss was tun und dann fängt man an und desto, ja, desto überfordernder wahrscheinlich auch. Ne? Also es ist ja bei vielen Themen so, je tiefer man einsteigt, desto mehr denkt man, oh mein Gott, jetzt ist die Box der Pandora einmal geöffnet und jetzt hört es eigentlich gar nicht mehr auf. So, ne? Also jetzt kann ich auch irgendwie davor nicht mehr zurücktreten. Und das ist ja auch in der Antidiskriminierungsarbeit beispielsweise so. Dann fängt man an, überall Formen von Diskriminierung zu sehen. Und das ist ja erstmal was, was vielleicht in so einem ersten Moment, ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen würdest, aber zumindest ist es jetzt so meine Küchenpsychologie in dem Fall. In so einem ersten Moment kann es ja was sehr Bestärkendes haben, weil man das Gefühl hat, entpuzzelt so ein bisschen die Welt. Dinge, die man vielleicht vorher nicht verstanden hat, Zusammenhänge, die man nicht verstanden hat, so Ursache-Wirkungsgefüge, die erschließen sich plötzlich und man hat das Gefühl, ich verstehe, wo diese Ungerechtigkeit herkommt und ich möchte was machen dagegen. Und gleichzeitig ist es aber so, als wäre so eine Tretmühle losgetreten, die dann gar nicht mehr aufhört, sich zu drehen, ne? Und wo man dann denkt, okay, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man merkt, ich sehe es jetzt überall. Ja, dieser aktive Moment geht dadurch vielleicht so ein bisschen verloren, weil man das Gefühl hat, okay, jetzt kann ich eigentlich gar nicht mehr aufhören und ich kann auch nicht an den Punkt zurück, wo ich es nicht mehr sehe. Und was mache ich jetzt damit? Also, weil eben diese Selbstwirksamkeit, ich kann nicht automatisch irgendwie aussuchen, wie viel Wirkung das jetzt hat. Also ich würde wahrscheinlich, die meisten würden sich wahrscheinlich mehr Wirkung wünschen, als das, was sie dann vielleicht in dem Moment erzeugen können. So, und dann tritt man in diese ganzen Initiativen ein und dann ist man hier unterwegs. Und also das hast du ja gerade schon so ein bisschen beschrieben.
Genau. Und das ist auf jeden Fall, also Frust, mit dem man umgehen lernen muss, was das angeht, ne? Dass es halt nicht schnell geht. Und ich kenne das ja, wie gesagt, auch selber. Habe mir in meinem Leben wirklich viele Zugänge angeschaut, um die Welt zum Positiven ein bisschen zu beeinflussen, ne? Und das ist im Endeffekt, sind das ja immer nur so kleine Rädchen, die man dreht. Und dann, genau, ne, wird man damit konfrontiert, wie langsam Sachen sind. Und dann ist man vielleicht irgendwo einen Schritt vor und dann geht's wieder 3 Schritte zurück, weil wieder irgendwie was sich doch irgendwie doof entwickelt oder was weiß ich. Also da braucht man wirklich einen langen Atem. Und das finde ich übrigens ganz spannend. Ich habe mich für das Buch jetzt auch nochmal intensiver mit Hoffnungstheorien auseinandergesetzt. Und Hoffnung ist ja irgendwie was, glaube ich, wenn man also das so hört, vielleicht so eine gewisse Naivität in sich trägt als Begriff oder irgendwie so ein Gefühl ist. Aber es gibt also eine der, ja, wie sagen, Haupttheorien in der Psychologie, die versteht Hoffnung als was ganz anderes. Nämlich, dass man ein Ziel sich überlegt und überlegt, welche Wege man hat, um das Ziel zu erreichen und die Motivation aufrechterhält, trotz Hürden. Bedeutet also, Hoffnung ist nicht zu glauben, es wird gut, sondern Hoffnung ist dafür zu arbeiten, dass etwas gut oder besser wird und aber einzuplanen, dass das auch schwierig wird. So, und das fand ich irgendwie auch nochmal sehr bereichernd, muss ich sagen, als so einen ganz anderen Zugang zu Hoffnung, als vielleicht sehe auch nur ich das so, aber ich glaube, viele Menschen haben da einen anderen Blick drauf, dass das nämlich irgendwie auch schon was Handfestes ist. Und das geht da ja genau rein, ne? Ich habe ein Ziel, nämlich eine Gesellschaft, in der es weniger Diskriminierung gibt. Das ist dein Ziel dann in dem Moment, in diesem Beispiel. Also, wenn du Hoffnung hast, dass es besser werden kann, überlegst du dir Wege, die dich dahin bringen können, konkret. Und bist dir aber auch bewusst, dass es Hürden geben wird und du vielleicht nochmal einen anderen Schlenker machen musst. Aber dieses sich zu überlegen, wie komme ich denn dahin, das ist, glaube ich, tatsächlich wichtig. Und ich würde sagen, das ist auch im Kontext von Social Media und dieser Emotionalisierung, die wir da erleben, ein Problem, weil es so ad hoc passiert und so impulsiv passiert und wenig Strategie dahinter steht. Und das ist aber, glaube ich, schon was es irgendwie auch braucht, gerade wenn man es mit, ja, weiß ich mal nicht, wie man das zusammenfassen soll, Feinden der Demokratie, klingt ein bisschen platt, aber du weißt, was ich meine, zu tun hat, die schon jetzt auch nicht immer alle super geplant sind. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Superpläne Trump am Ende hat, aber genau, aber ich glaube, dass das wirklich ein Problem ist, dieses Reaktive, ne? Irgendjemand schreibt irgendwas Doofes und dann springt man da so drauf und dann gucken da alle drauf und dann war das wahrscheinlich auch was furchtbar war. Aber ganz oft ist ja das, wo ich sagen würde, das ist nochmal viel schlimmer, das, was ja nicht so emotionalisierende Reaktionen hervorruft. Also weiß ich nicht, ne? Wenn ein Rechtsstaat ausgehöhlt wird, ne? Das ist ja kein Social-Media-Aufreger, sondern das ist ein langsamer Prozess. Und dass dadurch, dass man so ad hoc reagiert und vielleicht gar nicht so strategisch guckt, was will ich eigentlich machen, Energie verpulvert für Sachen, die zwar nicht gut sind, aber vielleicht nicht das Hauptproblem, und dadurch wieder Selbstwirksamkeit erfährt, nur dass sich Dinge wirklich ändern.
Voll. Mir kommen direkt ganz viele Gedanken auf einmal und Dinge, an die ich anknüpfen könnte. Ich habe gerade, ich gehe nochmal zu dem zurück, was du am Anfang auch, also was du jetzt bei diesem Teil, den du gerade gesagt hast, am Anfang gesagt hast, weil ich das mit der Hoffnung auch total spannend finde. Und da kann ich so ein bisschen zurückgreifen auch auf frühere Folgen, weil es gibt so ein paar Sätze, die sind mir so, also es ist ja immer so, dass so ein paar Sätze einem einfach krass im Kopf bleiben aus so Gesprächen. Und ein Satz ist, und der ist aus 2021, und ich finde das einfach zeitlich auch so ganz spannend in Bezug auf das Thema Hoffnung, hat Max Czollek gesagt in dem Gespräch so, wie in so einem Nebensatz, ne? Aber das ist irgendwie bei mir voll kleben geblieben, so Hoffnung ist was für Religion. So, wir brauchen keine Hoffnung. Und das ist irgendwie so ein Satz, das ist einer dieser Sätze, der bei mir so irgendwie immer so bei diesem Thema so direkt zurück in den Kopf kommt. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob Max das heute noch so sagen würde, weil das eben schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt und wir damals an ein bisschen einem anderen Punkt waren. Nicht, dass damals irgendwie alles besser oder alles schlechter war, das war einfach ein anderer Zeitpunkt auch in dieser Arbeit, die man so macht. Und der zweite ist, das geht sehr in die Richtung von dem, was du eben gesagt hast, das hat, glaube ich, Offa Waldmann hat es in der Folge, in der wir gesprochen haben, zitiert, und zwar der Satz von Maoz Inon, der auch gesagt hat, Hoffnung hat man nicht, Hoffnung macht man. So, und da steckt ja dann auch dieses, ne, das, was du gerade beschrieben hast, dieses, das ist eine Aktion, es ist etwas, also es ist quasi ein Verb. Und das ist etwas, was vielleicht auch einhergeht mit dem Wissen um ein mögliches Scheitern. Und ich würde fast sagen, vielleicht würde auch Max das heute so sehen, wer weiß. Aber das passt so einfach sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, so dieses drüber nachdenken, dass sich Dinge ja auch verschieben können, je nachdem, an welchen Zeitpunkt man so ein bisschen ist und dass das auch erlaubt ist, da immer wieder auch neu so ein bisschen drüber nachzudenken, je nachdem, in welcher Gegenwart man gerade irgendwie so unterwegs ist. Finde ich irgendwie einfach so ein spannendes, wird es auch ein bisschen philosophisch, aber so ein spannendes drüber nachdenken. Und das Zweite, was mir in den Sinn gekommen ist, zu dem, was du danach gesagt hast, das habe ich, glaube ich, jetzt gerade stark bemerkt bei dieser Sache rund um Friedrich Merz' Äußerungen in Bezug auf den Fall Colin Fernandes und seine rassistischen Aussagen da. da waren wir fast in so einer Spirale, bei der ich das Gefühl hatte, wir verlieren unser Ziel komplett aus den Augen. Also uns, ne, das sage ich jetzt mal so, das müsste man natürlich auch fragen, wer, also wen meine ich jetzt mit diesem uns und so, aber jetzt erstmal so progressive, wie auch immer, Menschen, die sich da vielleicht anders mit auseinandersetzen wollen als Friedrich Merz. Das war ja so ein komplettes Derailing, was irgendwie sehr vorhersehbar war. Und es beschreibt so sehr gut, was du gerade gesagt hast, dass man dann so den Fokus verliert auf das, was wir eigentlich machen wollen. Und gleichzeitig ist es ja so, also diese Gleichzeitigkeit ist ja da, dass man natürlich, wenn eine Person in so einer krassen Machtposition sich so rassistisch äußert, es natürlich auch Kritik braucht. Also so, und das natürlich auch so die Frage ist, wie viel soll man da hinnehmen gesellschaftlich, ne? Und nimmt man das hin, wenn man es nicht kommentiert? So, oder wenn man sich dann nicht dazu äußert. Aber ich hatte in diesen Dynamiken schon fast das Gefühl, dass die Leute oder so meine Bubble, meine Filterblase, sich fast schon gefreut hat, dass jetzt schon wieder, und das ist jetzt bewusst zynisch formuliert, ne, dass jetzt wieder so ein rassistischer Take kam, um sich dann wieder damit, also darüber zu empören, so, dass ich dachte, das ist doch irgendwie ein komisches Phänomen. Also irgendwas ist hier schief, weißt du? So irgendwas läuft hier gerade so total, irgendwie gerät es so aus den Fugen und wir verlieren unseren Fokus. Und ich sehe aber auch das Problem, dass man das natürlich nicht einfach wegignorieren will. So, und da ist ja genau so diese Analysefähigkeit und auch dieses gleichzeitige sich selbst in den Blick nehmen und was ist eigentlich mein Ziel, habe ich das im Blick und so, da kicken ja genau diese Sachen so alle auf einmal oder könnten alle auf einmal kicken und man überlegt, was wäre jetzt der klügste Weg, damit umzugehen, so, oder das könnte ja auch sein, damit jetzt einfach mal nicht umzugehen, beispielsweise, ne? Und der kann ja auch unterschiedlich ausfallen, aber ja, das ist sowas, was irgendwie voll gut passt zu dem, was so gerade so erklärt hast, als so ein, vielleicht auch ein kleines Dilemma, so eine Dilemma-Situation, aber eben auch zu erkennen, dass das ein Dilemma ist und dann die Frage zu stellen, was, ja, wie geht's jetzt weiter damit?
Also viele Gedanken zu dem, was du gesagt hast. Ich würde ja gerne mal wissen jetzt, was Max dazu heute sagt.
Ja,
ich kann im Nachgang noch mal fragen.
Genau, einmal reinholen.
Und ich glaube, wahrscheinlich ist das auch immer so ein bisschen, wie guckt man auf den Begriff und wie wird der, ne, wie ist der konnotiert und aus was von einer Denkschule kommt man da gerade? Ich möchte aber trotzdem sagen, Hoffnung, unabhängig von Krisen, ist was, also Menschen, die hoffen, das wirkt sich eigentlich in fast allen Fällen positiv auf unser Wohlbefinden, auf die mentale Gesundheit aus. Also, ne, das ist schon was recht etabliert ist. Also, und das kennen wahrscheinlich auch einige zum Beispiel auch aus romantischen Beziehungen, ne? Solange man die Hoffnung hat, dass es in der Beziehungskrise noch besser wird, macht man weiter. Wenn man keine Hoffnung mehr hat, dann trennt man sich. Also, das ist wirklich, würde ich sagen, schon was sehr Elementares, uns auf die Zukunft auszurichten, ne? Also, dass es sich lohnt. Also, ne, man macht ja auch, weiß ich nicht. Also, es gibt bestimmt zum Beispiel Kids, die gerne in der Schule sind fürs Jetzt, aber sie sind ja oft auch in der Schule für die Zukunft, nämlich. Also, das geht ja genau in dieses, ne, nach vorne ausgerichtet sein. Es gibt auch Hoffnung, die uns schadet und dazu führt, dass wir in Dingen verharren, die nicht gut sind, aber, ne, so, genau. Damit ist Hoffnung abgefrühstückt. Und ich glaube, was du beschrieben hast, das ist ja schon mal ein total guter Schritt, dieses Dilemma anzuerkennen. Also ich bin jetzt bei problematischen Äußerungen und wie geht man damit um? Nämlich, es wird was gesagt, was Grenzen verschiebt von einer Person mit Macht, was problematisch ist. Gleichzeitig sieht man, alle springen irgendwie auf. Es gibt so eine Lust an der Empörung, die über die Empörung nicht hinausgeht, die keine Strukturen verändert. Und ja, wie navigiert man da? Und wie gesagt, diese Komplexität anzuerkennen, das finde ich ist schon mal ein Punkt. Also weil ja auch Sachen sind, die liegen quasi über unserer Einflusssphäre. Also ich hatte, als du das erzählt hast, gerade auch nochmal an Sylt gedacht, an die rassistischen Gesänge. Das ist ja auch so ein Beispiel gewesen. Da haben wir eine Situation, wo Menschen im öffentlichen Raum rassistische Dinge tun und sagen. Da ist es wichtig einzuschreiten. So, also erstmal ehrlicherweise vor Ort. Das wäre eigentlich der Ort gewesen, an dem das hätte passieren sollen. Aber was ja gleichzeitig passierte, ist, dass das so eine Dynamik angenommen hat, weil man sich ja vermutlich ehrlicherweise auch so ein bisschen, ne, so dieses Empören über Menschen, die reichen und schönen sind, ne, das macht da ja auch nochmal was mit. Und dann gab es ja auch, ne, so ganz viel irgendwie recherchiert, wer sind die, wo arbeiten die, na, 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 na. Alle haben drüber gesprochen. Ich vermute, ein Großteil der Menschen, die Nachrichten konsumieren oder Social Media, hatte in den Tagen darauf unangenehme Ohrwürmer. Wenn jetzt das Lied gehört wird, wird es vielleicht auch mit was anderem verbunden als vorher. Es gab dann nicht weniger Vorfälle mit dem Lied, sondern eher mehr, weil das war ja dann nochmal was, mit dem man provozieren konnte. So, ne? Also kann man sich hinsetzen und überlegen, hat die Empörung, die berechtigt ist, weil wenn was Rassistisches passiert, dann sollten Menschen ja einschreiten, im Endeffekt was gebracht? Ja, nein, nicht sicher. Was wäre denn ein Weg gewesen, damit umzugehen? Ne, gerade wenn man jetzt auch an Social Media und Dynamiken, die einfach einem ja auch schnell, ja, ne, aus den Händen gleiten. Also, ne, ist dann nicht nur eine Person, die recherchiert, sondern Dutzende oder so. Genau, und dafür den Raum aufzumachen, ich glaube, das ist schon mal total wichtig. Also, dass das oft gar nicht so einfach ist und dass das kompliziert ist und dass es da auch nicht die eine Antwort gibt, sondern auch unterschiedliche Zugänge. Ne, das ist ja auch was, was Aktivistinnen häufig als Herausforderung erleben. So, was ist denn der geteilte Deutungsrahmen? Welche Handlungen werden denn vollzogen? Wie radikal sollen die sein? Also wenn man sich jetzt die ganze Klimabewegung anschaut, zwischen wir kleben uns irgendwo fest oder ne, vielleicht noch weiter oder halt Leute, die das total problematisch finden und alles hat ja irgendwie ihre Einflusssphären oder ja, Aufmerksamkeitsgaranten oder auch nicht. Genau, und das als Gleichzeitigkeit wahrzunehmen und da vielleicht auch seinen eigenen Handlungszugang zu finden, das ist, glaube ich, das Wichtige, weil ich glaube nicht, dass es nur eine Antwort gibt auf Herausforderungen, sondern dass in der Regel ja auch eine Vielfalt an Antworten, was bewegen kann, weil sie unterschiedlich adressiert.
Ja, total. Aus so einer pädagogischen Perspektive ist es natürlich total interessant, weil es hat ja viel mit Demokratiebildung zu tun, ne? Letztlich diesen Themen oder diese Denkräume auch in Schule zu eröffnen. Und gleichzeitig sind wir da vielleicht wieder so ein bisschen bei dem, was wir auch am Anfang gesagt haben, gibt es diese Räume in Schule gar nicht so häufig, weil man natürlich irgendwie vorgegebene Strukturen hat, ne? Und klar kann man immer wieder, es ist immer wieder wichtig zu schauen, wo kann man, egal wie klein sie sind oder egal, ob man da jetzt eine Doppelstunde für Zeit hat oder mal zwei Doppelstunden oder so, wo kann man die eben eröffnen und wo kann man das zulassen? Und da sind wir ja auch bei so Dingen wie Ambiguitätstoleranz, Gleichzeitigkeiten aushalten, aber auch das Ganze wieder einzugrenzen und überhaupt erstmal zu sagen, auf welcher beispielsweise Werte Basis, ja, halten wir denn Gleichzeitigkeiten aus und wo sind auch unsere Grenzen, die wir ziehen und so. Also das finde ich so im Schulkontext immer wieder total wichtig, das zum Beispiel über so Dilemma-Fragen oder so auch zu diskutieren oder welche Werte stehen sich hier eigentlich gegenüber und wie wägt man das jetzt miteinander ab, weil das ja nun mal sein kann, dass sich da Werte treffen. Also dass es einfach nicht funktioniert, allen gerecht zu werden in einer bestimmten Situation beispielsweise. Und das meinte ich, glaube ich, auch am Anfang so ein bisschen mit diesem, also auf der einen Seite die Analysefähigkeit, aber auch das darin navigieren können, auch als Kompetenz von diesen ganzen Kompetenzen, die man in Schule ja immer fördern soll. Mich würde schon noch interessieren, inwiefern sich so deine Arbeit zu beispielsweise Rechtsextremismus und Ideologien, da auch deine Forschung und deine Analysen vorher, sich mit dieser Arbeit verschränken. Weil ja eine politische Haltung beispielsweise an bestimmten Stellen ja auch Dinge eingrenzt, also oder eingrenzen kann. Ne? Wenn ich jetzt sage, diese Mechanismen, die treffen erstmal auf alle Menschen zu. Da lernen wir so, in der Psychologie lernen wir auch den Menschen an sich zu verstehen. Und alle haben irgendwie in dieser Welt vielleicht Sorgen und Ängste und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Ideologien, die ich mache das jetzt mal verkürzt, das kannst du besser als ich. Deshalb, und ich will nicht so ganz so lang reden, ne? Aber die das quasi falsch beantworten, weißt du? Also vielleicht in sich logisch, ja, also so funktionieren ja auch viele Ideologien, aber auf so einer politischen Ebene eben gefährlich und vielleicht dann auch zu Gewalt führend und so weiter. Also wie verschränkt sich da vielleicht dein Wissen oder deine Beschäftigung mit beispielsweise Rechtsextremismus und so deinen Überlegungen darüber, wie kommt man überhaupt in dieser Welt klar?
Letztendlich würde ich sagen, in diesem Umgang mit Krisen geht es ja um verschiedene Dinge. Ne? Also es geht einmal darum, wie verarbeite ich die Welt? Wie verstehe ich die Welt und mich in der Welt? Ne? Also wie ich darauf reagiere, weiß ich nicht, dass man vielleicht dünnhäutiger wird oder wütender oder nicht mehr schlafen kann oder was weiß ich. Wie verstehe ich auch meine Informationsverarbeitung? Welche Rolle Ideologien auch dabei spielen können und solche Sachen. Genau, und dementsprechend würde ich sagen, dass das immer miteinander verwoben ist und dass ich, man, auch wenn man das Buch liest, dass die Arbeit, also dass das jetzt nicht ein Bruch ist, würde ich sagen, sondern eigentlich nur eine andere Perspektive auf ähnliche Thematik oder ja, auf das Thema, glaube ich, ja, würde ich dahingehend sagen. Also zum Beispiel, dass je nachdem, wie man eine Krise bewertet, löst sie unterschiedliche Emotionen aus. Ne? Wenn du glaubst, Krise ist mehr oder weniger einfach so passiert, es gibt da jetzt keine Verantwortlichen, dann führt sie eher zu Angst. Das führt dazu, dass du mehr Informationen suchst. Tendenziell, wenn du aber das Gefühl hast, es gibt Schuldige für die Krise, welche auch immer das ist, führt das eher zu Wut. Und Wut führt dazu, dass Menschen weniger tief Informationen verarbeiten oder sie so verarbeiten, dass sie zur eigenen Meinung passen, weil man weiß ja schon, wer schuld ist. Ne? Und wer wütend ist, will jetzt nicht vielleicht Bücher lesen, sondern, weiß ich nicht, was ins Internet rotzen. Genau. Und diese Emotionen werden aber ja auch wieder von antidemokratischen Akteuren aufgegriffen. Ne? Die Wut, die geschürt wird, die Angst, die genutzt wird, also das sehen wir ja nicht nur im Rechtsextremismus, das sehen wir ja auch in anderen Ideologien, das sehen wir auch in ja teilweise in religiösen Strömungen, dass so apokalyptische Fantasien genutzt werden, ne? Und die nochmal ja besonders stark geschürt werden. Das heißt, das ist alles miteinander verbunden. Also wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir sie einordnen, wie wir darauf reagieren und wer eben auch Profit machen kann mit unserer Krisenangst. Ne? Und das kann halt ein Rechtsextremer sein, es kann ein Islamist sein, das kann irgendwie ein religiöser oder pseudoreligiöser Prediger sein, kann aber auch die Influencerin sein, die sagt, na Leute, lasst mal alle manifestieren. Ne? Wir manifestieren jetzt unser Geld. Dass du arm bist, das hat was damit zu tun, dass dein Nervensystem nicht auf das Geld reagiert. Also genau, ne? Das sind ja alles so Punkte, die da mit reinspielen, die das verstärken können und die auch uns vulnerabler machen. Also das ist ja auch was, was ich schon immer gesagt habe. Ne? Wenn es schwierig wird, kann uns das allen passieren, dass wir auf gewisse Dinge ja hereinfallen, in Anführungsstrichen, oder empfänglich sind, weil, ja, weil die Verzweiflung einfach groß ist. Genau. Und wenn die Zeit so ist, wie sie ist, dann sind eben schnell Leute zur Stelle, die das für sich nutzen wollen. Also ob das jetzt Naturkatastrophen sind und dann hast du auf einmal Neonazis vor Ort oder irgendwelche spirituellen Pseudo-Heiler oder so, ja, oder Querdenker und Corona oder Klimakrise und irgendwelche rassistischen, imperialistischen Bestrebungen oder so. Also, ja.
Ich weiß gar nicht, ich muss jetzt wirklich, ich denke gerade viel. Vielleicht ist es auch irgendwie eine Suggestivfrage, die jetzt kommt. Dann gucken, was jetzt kommt. Aber ich glaube, was sich in meinem Kopf so ein bisschen formt, ist, Menschen, die bestimmten Ideologien folgen. Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, nehmen wir mal so Incels oder so, ja, die sehen ja auch eine bestimmte Krise, ja, also die sehen sich ja auch mit einer Welt konfrontiert, in der es eine Krise gibt. Das ist vielleicht keine Krise, die jetzt so ein Fact-Checking irgendwie also standhalten würde und da fehlen vielleicht Ebenen, die da eingezogen werden, aber für dieses Individuum an sich ist diese Krise ja erstmal existent, so. Und die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, sind dann, dass man sich beispielsweise so einer Manosphere hingibt und da Antworten bekommt, um diese Krise zu lösen. Jetzt fühle ich mich nicht unbedingt geneigt, weil ich mich vielleicht mit einem psychologischen Buch oder also mit diesen Themen auseinandersetze, jetzt Verständnis aufzubringen für diese Menschen, aber dieses nicht verstehen wollen, also dieser Impuls, der erstmal bei mir da ist, der kommt aus einer politischen Perspektive. Weißt du, so, also, so politisch habe ich keine Lust, das zu verstehen. sondern politisch habe ich da eher dann, das bin jetzt ich psychologisch vielleicht auch, ne, habe ich dann eher Wut und denke, da müssen wir was gegen tun. Da können wir jetzt nicht anfangen, die alle durchzuanalysieren ohne Ende, weil das irgendwie jetzt gerade auch eine reale Gefahr darstellt, was daraus passiert. So, und da ist jetzt vielleicht das, was ich meinte mit der Suggestivfrage, wenn ich jetzt sage, Frage, warum bringt es denn trotzdem was, sich damit auseinanderzusetzen? Oder würdest du sagen, also daher rührte vielleicht auch eben so ein bisschen meine Frage, inwiefern hilft es vielleicht auch, Dinge zu verstehen, ohne dass man sie deshalb jetzt irgendwie entschuldigen muss oder sowas? Also ohne dass man in so einen Moment kommt, wo man es irgendwie weniger problematisiert oder so, weil man es eben analysiert. Weißt du das immer? Also da liegt für mich irgendwie so eine Spannung, die ich aber auch wichtig finde, sich das mal genauer anzugucken, weil wir ja ganz oft vielleicht auch gerade im Aktivismus oder in der politischen Bildungsarbeit da wieder so faktisch arbeiten und da wieder so ganz klar so irgendwie analysieren und dann einordnen und dann sagen, problematisch, 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 weil aber diese psychologische Ebene vielleicht auch ein bisschen außen vor lassen.
Verschiedene Sachen. Das mit problematisch, weil finde ich nicht an sich problematisch, weil das da ja auch um Normen geht. Ne? Die sind ja auch ein wichtiger Teil. Also ne, wie sollte etwas sein, wenn wir darüber reden, es hat sich was verschoben in den letzten Jahren. Dinge sind jetzt wieder sagbar. Da haben sich gesellschaftliche Normen verschoben. Das heißt, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, ist total wichtig. Das braucht es auf jeden Fall. Und ich finde es immer total schade, weil ich das wirklich sehr oft angebracht habe in der Vergangenheit als Thema. Und irgendwie kickt das nicht so, weiß ich nicht. Leute haben da irgendwie nicht so Bock drauf. Ist genauso wie mit Werten. Werte sind auch mega spannend, aber ja, weiß ich nicht, da kriegst du wahrscheinlich nicht die 10.000 Likes für. Genau, was haben wir als Werte, als Norm in der Gesellschaft? Wie schafft man da vielleicht auch wieder ein bisschen zurückzurudern, dass gewisse Sachen nicht mehr sagbar sind? Das ist ein total wichtiger Teil. Und ich glaube, was auch oft vermengt wird in verschiedenste Richtungen, was du gerade angesprochen hast, also nicht, was du vermengt hast, aber was oft vermengt wird, ist verstehen wollen und Verständnis haben. Weil das ist nicht das Gleiche. Ne? Also ich meine, in meiner Arbeit, ich habe zum Verschwörungsglauben geforscht. Da ging es mir ja immer darum zu verstehen, was passiert denn hier? So, das heißt aber nicht, dass du Verständnis haben musst. Dass Umstände machen vielleicht Dinge manchmal erklärbar, aber wir sind ja trotzdem Menschen, die eine Verantwortung haben für uns und für andere. So, und wenn man sich, also jetzt mal salopp gesagt, scheiße verhält, keine Ahnung, ne? Es ist jetzt ein komplett anderes Beispiel, ne? Aber du hast irgendwie einen doofen Tag und dann motzt man irgendwie, weiß ich nicht, den Partner, die Partnerin an. Dann kann man ja auch sagen, okay, hat einen Hintergrund, aber das muss mich jetzt trotzdem nicht anmotzen. Und das ist natürlich bei aller Sachen auch so. Also nur weil da eine Krisenwahrnehmung ist, weil da vielleicht auch gewisses reales Leid, was aus irgendwas kommt, rechtfertigt das nicht Rassismus, rechtfertigt das nicht Sexismus, Antisemitismus oder irgendwie sehr ungute Verhaltensweisen oder ne, bei Gewalt sowieso, aber also ne, das ist ja, würde ich sagen, nochmal ein Unterschied. Also, und zu verstehen, woher kommen Dinge, kann halt dabei helfen, sie zu verändern. Denn man versteht, was ist zum Beispiel, also meine These ist ja, dass die AfD nicht unbedingt nur durch TikTok so groß geworden ist, sondern dass Corona da eine Riesenrolle gespielt hat, weil soziale Normen sind gebrochen. Die haben sich überall als die Kümmerer in der Pandemie präsentieren können. Das Misstrauen war groß und so. Und das heißt ja jetzt nicht, weil ich das verstehe, dass ich das Verständnis dafür habe, sondern dass ich merke, okay, da war eine Krise, die hat was mit der Gesellschaft gemacht, die wurde nicht richtig aufgearbeitet, das ist irgendwie ein Einflugstor und da muss man irgendwie ran und da muss man für die Zukunft lernen und überlegen, wie man damit umgeht. Genau, und so würde ich sagen, ist das auch in der Arbeit mit Jugendlichen. Also ich finde, man nimmt Menschen ja auch nur ernst, wenn man ihm Verantwortlichkeit zuspricht. Also wenn man sagt, du bist für dein Handeln verantwortlich, aber natürlich muss ich trotzdem irgendwie auch mir Kontexte angucken, bis zu einem gewissen Grad, aber ja.
Ja, Kontexte angucken und dann vielleicht auch Strukturen schaffen, die das für alle ermöglichen, dass das eben nicht passiert. Also nicht nur, das ist ja dann auch wirklich eine Frage für beispielsweise PolitikerInnen, ne, zu sagen, was ist denn unser Gegenentwurf, den wir dem Ganzen entgegensetzen? Und das kann man ja auch auf Bildungskontexte übertragen. Ne? Also wie nehmen wir denn noch Leute mit? Aber dann eben auch nicht nur zu schauen, dass man eben die mitnimmt, jetzt mal so salopp gesagt, die vielleicht diesen Menschen entsprechen, die wir jetzt gerade so beschrieben haben, die vielleicht dann auch falsch in Anführungsstrichen so verortet sind, sondern eben wieder sich Strukturen anzuschauen, die es allen ermöglicht, irgendwie besser mit dieser Welt oder dieser Situation oder diesem Setting umzugehen oder für einen Schulkontext übertragen, die es allen ermöglicht, hier sicher zu lernen, ne? Und irgendwie ihr Potenzial, also jetzt nicht in so einem Leistungskapitalismus-mäßigen, sondern ne? Also so für sich ihre Potenziale zu sehen, zu erkennen. Ja, das finde ich voll den wichtigen Punkt, dass auch zu unterscheiden und da genauer hinzugucken was, und dann zu erkennen, warum man die Analyse auch braucht. Also und die Analyse auf unterschiedlichen Ebenen.
Ja, und ich glaube, ich finde es auch nochmal sehr wichtig, was du gesagt hast, weil das war auch was, was mir bei Corona aufgefallen war. Dass, ne, die Debatte war immer, wie holen wir denn die Querdenker zurück? Ne, wie so? Aber die Menschen, die über Jahre hinweg Einschränkungen gefolgt sind, die wichtige Erfahrungen nicht gemacht haben, die haben ja nicht krumm geschrien, war also okay. Und ich glaube, das darf man eben genau, ne, dass man das nicht vergisst, dass man jetzt nicht nur sagt, oh, wir gucken jetzt in die eine Richtung, machen da jetzt ganz viel und den Rest vergessen wir quasi, sondern dass man eben wirklich überlegt, ne, auch hier wieder ein bisschen vielleicht strategisch, wie können wir denn Raum schaffen, in dem zum Beispiel Männlichkeit nicht gleich Stärke bedeutet, in denen vielleicht auch Jungs schwach sein können, in denen Mädchen stark sein können, in denen, ne, irgendwie Grenzen geschützt werden. Also, ne, das hängt ja irgendwie miteinander zusammen und hat, ne, wieder, wo wir bei Normen und Werte sind, ja auch so ein Klima, mit dem man miteinander umgeht. Also, keine Ahnung, ne, ich finde nach wie vor Selbstfürsorge enorm wichtig. Gerade in Krisen, ne, also wenn es nicht gut ist, dann können wir nicht normal funktionieren. Also ist generell Selbstfürsorge wichtig. Ich finde es auch politisch. Aber wenn man einen Bundeskanzler hat, der sich halt hinstellt und sagt, naja, die Leute, die sind doch auch viel zu viel krank, ne, und die müssen jetzt mal endlich hart arbeiten, dann ist das ja auch ein Klima, in dem Selbstfürsorge, in dem Nicht-Können, in dem ja, die eigenen Grenzen und Limitationen anzuerkennen, schwieriger wird. Und das macht natürlich was, dass dann Menschen dann vielleicht dann doch zur Arbeit gehen, weil sie Angst haben, ne? Gerade vielleicht Leute, die nicht den sichersten Job haben, weil, und damit schafft man ja auch ein Klima von Härte und alle müssen nur härter und so weiter. Was übrigens, wenn wir über Emotionen und Fakten reden, sehr faktenfremd ist, weil das Problem ist nicht so sehr Absentismus, nennt sich das, sondern das Problem ist, dass die Leute krank zur Arbeit gehen. Kostet doppelt so viel, wie wenn sie nicht da sind, weil sie dann ja auch die anderen krank anstecken, ne, und dann erschöpft sind und so weiter und so fort. Genau, aber deswegen geht es ja auch, wie gesagt, um so, ich weiß nicht, Soziologen können diese Begriffe jetzt wahrscheinlich sauberer verwenden als ich, aber irgendwie so Kultur, Klima, wie wollen wir miteinander leben, wie wollen wir miteinander umgehen und das aber auch, ja, verteidigen ist jetzt auch so ein Begriff, das klingt wie so Kampf, aber in so einem Klassensetting, wenn du sagst, ne, du hast da jemand, der vielleicht damit durchaus problematischen Haltungen aufwartet, das ist ja auch ein Angriff quasi auf dieses Klima des solidarischen, mitfühlenden Miteinanders und da muss man Grenzen setzen. So, und dafür muss man jetzt nicht 10 Stunden mit der Person da sitzen und verstehen, warum sie so ist, sondern da geht es erstmal darum, die Grenze zu setzen. Aber wenn man da langfristig das ändern will, macht es vielleicht dann schon Sinn. Aber das muss ja nicht die Lehrkraft immer nur sein, wobei es auch gut ist, wenn sie das auch macht. Aber idealerweise hat man ja ein System, was Hand in Hand geht.
Total. Ich glaube, bei unserem Nachdenken jetzt über diese Aspekte und auch bei deinem Buch erkennt man auch total gut, weil wir jetzt auch so zwischen so unterschiedlichen Themen automatisch springen, dass es da so viele Verschränkungen gibt. Also, dass das quasi auch, ich will jetzt gar nicht sagen, weil das ja auch reinwirkt, dass das jetzt wie so eine Vogelperspektive oder sowas da drauf ist. Ich glaube, das wäre nicht so ganz treffend, aber es macht, glaube ich, deutlich, wenn man sich das aus der Perspektive, die du jetzt auch eingenommen hast für vielleicht dieses Buch oder in deiner Arbeit so momentan, dass man dann gar nicht unbedingt nur so auf ein Thema gucken kann, sondern dass man dann erkennt diese Mechanismen, Dynamiken, die erkennt man eigentlich in ganz, ganz vielen, vielleicht auch Krisen, aber vielleicht auch sowieso Settings und in ganz, ganz vielen Themen, erkennt sie auch wieder. Also nicht nur, dass man sie da erkennt, sondern dass man auch sieht, ah ja, Moment, das ist eigentlich eine ähnliche Dynamik oder ein ähnlicher Mechanismus, der jetzt bei diesem Thema keine Ahnung, was wir gerade jetzt schon gesagt haben, ne? Incels eine Rolle spielt, aber es spielt vielleicht auch beim Thema whatsoever, ne? Kann man jetzt alles aufzählen, eine Rolle. Und das finde ich auch ganz spannend, weil das habe ich auch eher selten. Und ich glaube aber, dass es vielleicht auch genau so ein Punkt ist, an dem wir vielleicht ein bisschen mehr ran müssen. Also, und da, um das zu erkennen und vielleicht dann auch wieder, um auf das Thema Selbstwirksamkeit und überhaupt zur Wirksamkeit zu kommen, dann auch vielleicht sich daraus auch kreative andere Wege irgendwie auch erschließen lassen, wo wir auch sagen können, bestimmt gibt es Dinge, wo wir in den letzten Jahren vielleicht auch gescheitert sind aus Gründen, die wir vielleicht erst in der Rückschau so erkennen können, weil wir vielleicht auch oft so ein bisschen zu getrennt Sachen betrachtet haben oder so.
Also ich finde auch generell mal falsch abbiegen ist ja auch voll okay. Also ich meine, okay, das ist ein bisschen cheesy, aber ich meine, wenn du dich verläufst, dann siehst du vielleicht Gegenden, die du vorher nicht gesehen hättest. Passiert halt mal. Aber genau, das halt als so Lernen zu sehen und Lernen zu ermöglichen und nicht nur mit Fingerpointing quasi zu arbeiten, was ja also in der Schule auch hoffentlich nicht mehr so doll passiert, aber im öffentlichen Diskurs ja auf jeden Fall auch ein Thema ist. Und da meine ich jetzt nicht, dass irgendwie jede schlimme Handlung einer politischen Person auf einmal egal ist, aber ne, dass wir da irgendwie auch wieder Räume für aufmachen, in denen wir ja uns ausprobieren können und eben genau dieses Lernen aus anderen Punkten ist, finde ich, total wichtig. Also es ist auch so ein Ansatz, wenn Menschen Krisen erleben, ist so einer der Zugänge, dass man Ressourcenaktivierung macht. Also dass man guckt, was hast du denn quasi, was dir jetzt helfen kann bei der Krise? Keine Ahnung, egal was jetzt eine Person hat, irgendwie, weiß ich nicht, rassistischen Übergriff oder irgendwie so eine Lebenskrise oder was auch immer, ne? Also guckst du halt. Und das bedeutet, du guckst teilweise bei ganz anderen Themen, wo waren Krisen und was hast du gemacht? Weil das nämlich immer Sachen sind, die wir eigentlich gelernt haben mal, aber das ist uns in dem Moment oft nicht bewusst. Und das ist ja das Problem, ne? Wenn die Krise mal da ist, wenn es blöd ist, fehlen uns oft die Ressourcen, nochmal zurückzuschauen. Deswegen ist ja eigentlich das gut fände, wenn wir auch da mehr Krisenprävention machen würden. Also es gibt das, weiß ich nicht, ne, das BBK, also der Katastrophenschutz, der sagt, ne, habt mal Lebensmittel da und bereitet euch da auf Krisen vor. Wir bereiten uns quasi körperlich auf Krisen vor mit einem Erste-Hilfe-Kurs oder fast jeder hat ja irgendwie Erste-Hilfe-Sachen, ne? Und wenn es ein Pflaster und Verband ist zu Hause. Aber für die Psyche haben wir das nicht. Und das fände ich total sinnvoll, weil es ist halt nicht leicht gerade. Und wir alle werden in unserem Leben schwierige Zeiten erleben. Also ich glaube, das kann man sehr sicher sagen. Ob das jetzt gesellschaftlich ist, ob das individuell ist. Und wenn es dann mal so ist, dann, wie gesagt, fehlen oft die Ressourcen. Und da sich zu überlegen, naja, wie bin ich denn damals mal umgegangen? Was hat mir denn gut getan? Welche Kontakte habe ich? Welche Ansätze helfen mir? Ne, und quasi so eine Erste-Hilfe-Box für die Psyche sich zu bauen, das ist ja für den Körper auch wie ein Pflaster und ein paar Mullbinden. Und so wäre das halt auch, also dass man quasi das für sich mehr vorbereitet. Ich finde zum Beispiel sowas ist ja eigentlich auch was man in der Schule schön machen kann, wenn man diese zwei Doppelstunden hat, dass man mit Kindern darüber spricht, was tut ihr euch eigentlich, also was hilft euch eigentlich, ne? Was tut euch denn gut? Nochmal so ein bisschen auch in den Vordergrund rückt. Also nicht nur das, ne, es ist wichtig zu gucken, was läuft schief. Ich werde niemals ein Plädoyer dafür machen, wegzugucken. Aber trotzdem auch diesen stärkenden Anteil mitzudenken, den man ja mitgeben kann und wo man ja Räume schaffen kann. Und da sind Kinder schon, finde ich, oft sehr interessiert dran und sehr offen, wenn man das so recht spielerisch machen kann. Und das lässt sich ja auch, kann man auch mit Erwachsenen machen, ne? Also eine Übung, die ich in so Workshops manchmal mache, die ich sehr gerne mag, ist, da geht es dann um lokale Resilienz. Also das, ne, man sitzt zusammen, wenn alle aus dem gleichen Ort kommen oder der gleichen Stadt, ist das am schönsten. Was sind Orte bei euch, die euch stärken, die euch gut tun? Und das ist so cool, was da zusammenkommt. Also es ist dann, ne, also von der Wald, der See, das Café, lalala, aber dann, oh, in dem Ort hier passiert das und da sind die Menschen zusammen und dann hast du auf einmal irgendwie so eine Diskussion über Nachbarschaftlichkeit, über Miteinander und wie man sich gegenseitig stärken kann. Und das ist ja auch so ein Punkt für Krisenbewältigung. Gemeinschaft ist total wichtig. Du nicht alleine damit bist, dass man kollektiv Wirksamkeit erlebt, dass man kollektiv versucht, Dinge zu verändern. Und diese Erfahrung kann man ja genau bei sowas auch machen.
Und die Räume dafür tatsächlich einfach schaffen. Weil oft scheitert es ja daran, dass es diese Momente nicht gibt. Ne? Also,
Genau.
dass man das weiß, aber dass das ja auch ein erster Schritt wäre, einfach zu sagen, wir brauchen überhaupt erstmal Zeit in diesem Alltag, in diesem ewigen Hassel, so zu sagen, wir nehmen uns die Zeit dazu, darüber nachzudenken. Egal jetzt, ob in der Schule oder eben auch im Privaten oder auch als eine Initiative, in welchem Kollektiv auch immer oder in welcher kollektiven Zusammensetzung.
Genau, also Zeit, aber oft ist es ja schon noch so ein bisschen vielleicht Priorität, die gesetzt wird oder ne, dass man irgendwie vielleicht auch unsicher ist, wie rede ich über Sachen und so. Aber alleine, weiß ich nicht, keine Ahnung, sich 5 Minuten am Tag nehmen, als Einzelperson oder als Familie, diese 5 Minuten, die schafft man. Zu sagen, wir setzen uns jetzt, keine Ahnung, ne, wenn du Kids hast, morgen oder kann ja auch ne, mit Partnerin, Partner, Mitbewohner, wem auch immer sein. Mal kurz hin und sagen, wie fühlen wir uns denn heute eigentlich? So, wie viel Energie habe ich denn heute eigentlich? Wie, dass dieser Zugang zu, wer bin ich, wie geht's mir, dass man das eigentlich vielleicht auch nochmal sich selber beobachten. Ich glaube, dass das total wichtig ist und dass das auch ein Punkt ist, der viele gerade überfordert, weil du hast dein Handy in der Hand und dann hast du Hundewelpen, irgendwelche Bastelprojekte, tote Kinder aus dem Krieg, Klimakrise und ein Wal, der gerade stirbt. Und das ist alles so schnell, dass du die Gefühle, die je, das, also vielleicht das, mit dem Basel-Projekt nochmal weniger, ne, aber diese schlimmen Dinge, die Gefühle, die werden direkt überrannt mit was Neuem. Und das bleibt aber natürlich in uns drin. Das ist ja trotzdem was, was wir irgendwie aufgenommen haben. Und deswegen irgendwie mal so dieses 5 Minuten am Tag durchatmen. Macht die AfD dich weg? Aber wir müssen ja trotzdem dann noch ein bisschen länger fit bleiben, um damit umgehen zu können.
Absolut. Das ist ja auch eine Form von Training. Also das hilft dir auch dabei, selber, gerade auch in dieser Reaktionskultur, gerade online, ne? Also da auch dieses Innehalten zu trainieren, ne? Und kurz zu gucken, ist es ein guter Impuls, der hier gerade kommt, oder ist es vielleicht einer, über den ich nochmal kurz nachdenken muss und vielleicht ein paar Stunden später ein bisschen klügeren Gedanken dazu habe als im ersten Moment. Das klang jetzt gerade schon sehr nach einer Hausaufgabe. Ehrlicherweise. Du darfst aber natürlich trotzdem, so wie alle im Podcast, noch überlegen, ob du eine, ich nenne es jetzt mal weitere, weil das war ja schon so ein kleiner Appell, kleine Hausaufgabe an mich stellvertretend, aber auch an alle Zuhörenden damit stellen möchtest.
Ja, möchte ich.
Sehr gut.
Ich hatte letztes Jahr so einen Adventskalender gemacht für solidarische Resilienz. Und da gab es 24 Tage, jeden Tag eine Übung zu einem Thema, was ich wichtig finde für Resilienz, die über das Individuum hinausgeht. Und genau, das waren immer ne, diese 5 bis 10 Minuten am Tag, die man hat, idealerweise. Und da gab es eine Übung, die mag ich ganz gerne, die ich mir mal ausgedacht hatte und die ich deswegen jetzt hier lebe, weil ich finde, sie darf man das über seine eigene ausgedachte Übung sagen, dass man die
Natürlich.
mag? Okay, ich wusste gerade nicht, ob das arrogant ist. Also, und da geht es um Umgang mit anderen Meinungen. So, und jetzt stellst du dir irgendwie so eine Linie vor mit totaler Abneigung und totaler Zustimmung zu einem Thema. Und ich nehme jetzt eins, das polarisiert, Ananas auf Pizza. Und dann überlegst du dir, wo bist du auf dieser Skala? Und dann malst du darum einen Balken, wie viel Abweichung von deiner Meinung du tolerieren würdest. Und das machst du mal für so 3, 4 Themen, die dir unterschiedlich wichtig sind. Um mal zu sehen, genau, ne, wo bin ich sehr tolerant? Das meine ich jetzt erstmal wertfrei, was andere Meinungen angeht. Wo überhaupt nicht? Und ist das immer gut oder ist, oder ne, wann ist das gut, wann ist das schlecht? Weil natürlich gibt es Sachen, wo du sagst, der Abweichung geht gar nicht. Ne? Und dann bei anderen Sachen vielleicht nicht. Ja, weil ich finde, das ist total spannend. Nicht nur, wo stehe ich, sondern genau, wie viel lasse ich zu und wann ist es sinnvoll, viel zuzulassen, wann nicht.
Ja, vielen Dank. Ich kommentiere das jetzt nicht. Ich habe immer den Impuls, dann noch weiterzureden und weiterzureden, direkt was zur Hausaufgabe zu sagen. Aber das lasse ich jetzt so stehen. Und danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht können wir auch noch so einen kleinen Mini-Werbeblock machen. Wann kommt denn das Buch genau? Dann haben wir es ja auch einmal gesagt.
Am 29. Juni kommt das Buch. Man kann es jetzt schon vorbestellen, wenn man es bei Autorenwelt vorbestellt. ist es nicht nur so, dass ich nochmal mehr Geld bekomme, weil Autorenwelt eine Online-Plattform ist, wo Autorinnen noch extra Honorar bekommen, anders als bei anderen großen Online-Plattformen, sondern es gibt da auch aktuell eine Signieraktion, bedeutet, es kommen die Bücher zu mir nach Hause und ich sitze dann da und werde sie unterschreiben und dann gibt es noch so eine Postkarte dazu, die man sonst nicht kriegt.
Yay, danke.
Yay, Postkarte.
Ich freue mich total aufs Buch und ich schiebe auch noch mal ein, dass es auch bestimmt sich lohnt, die anderen Bücher, die es ja durchaus auch als Hörbücher beispielsweise gibt, ne, das ist ja bei mir auch immer so, dass ich gerne zwischendurch Hörbücher höre, dass das, glaube ich, auch cool ist, kann ich mir zumindest vorstellen, ohne das Neue gelesen zu haben bisher, das so einander verwoben, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen, auch in den Blick zu nehmen, so die Themen und bin gespannt.
Darauf. Ich auch. Ich bin auch aufgeregt, aber ja.
Das kann ich mir vorstellen. Dann würde ich sagen, it's a wrap und vielen Dank für das Gespräch und allen, die zugehört haben. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir packen natürlich auch noch was in die Shownotes und so und dann könnt ihr, wenn ihr es nicht eh schon macht, natürlich auch Pias Arbeit da folgen. Bis zum nächsten Mal.
Tschö, tschö.